Matrix. Computer und neue Medien.
In der Web 2.0 Welt wird oft den Massen die Entscheidung überlassen, was wahr ist und was nicht. Suchmaschinen funktionieren mit Algorithmen, die Suchergebnisse danach bewerten, wie oft sie bei früheren Suchen schon angeklickt worden sind. Das heißt, sie beantworten unsere Suchanfragen nicht mit der richtigsten oder verlässlichsten Information, sondern lediglich mit der populärsten. Der Silicon Valley-Unternehmer Andrew Keen resoniert solchermaßen in seinem eben erschienenen Buch »Die Stümper«. Im Internet, so Keen weiter, würden wir unsere Kultur zerstören. Denn viele große Dummheiten dieser Welt wie Sklaverei, der Krieg im Irak oder Britney Spears sind bei den vielen dieser Welt sehr beliebt gewesen, beziehungsweise sind es immer noch. Wie also soll man da der Weisheit der vielen vertrauen können? Noch dazu, wenn es um Politik geht. Manipulieren im Netz gar Undercover-Agenten subtil unsere Meinung? Vielleicht will der als Internetunternehmer nicht so ganz erfolgreiche Andrew Keen ja auch nur Aufmerksamkeit erheischen mit seiner nestbeschmutzenden Kritik. Wie die Weisheit der vielen sich im österreichischen Wahlkampf bemerkbar macht, darum geht es im ersten Beitrag dieser Sendung, zu der Sie Wolfgang Gritschl herzlich begrüßt. Die Themen im Einzelnen.
Hybrid Ego. Der Ingenieur als Künstler. Semantic Web, wenn Maschinen lesen lernen. Bürger als Meinungsforscher, Wahlprognosen im Internet.
Am Abend des 28. September wird das Erstaunen groß sein, denn die Österreicher werden anders gewählt haben, als es uns die Meinungsforscher prophezeit haben. Aber Hand aufs Herz, wer sagt schon die Wahrheit, wenn er von einem Meinungsforschungsinstitut angerufen wird? Was aber, wenn man etwas davon hätte, seine Einschätzung preiszugeben, wenn man Parteien wie Aktien auf einem Markt handelte und Profit machen könnte mit seiner Einschätzung? Crowdsourcing nennt sich das Prinzip, sich die Weisheit der Masse zunutze zu machen. Crowdfunding wiederum versucht nicht die Intelligenz, sondern das Geld der Masse anzuzapfen. Beide Konzepte finden im Vorfeld der österreichischen Nationalratswahl Anwendung, mit unterschiedlichem Erfolg. Pia Chrysochoidis präsentiert einen Beitrag von Eva Schmidhuber.
Sie kennen die Partei 3? Nein, das ist nicht unbedingt ein Zeichen politischer Uninformiertheit. Partei 3 ist eine der zahlreichen Initiativen, die eine Kandidatur bei der Nationalratswahl am 28. September anstrebten und gescheitert sind. Allerdings mit einem besonders innovativen Ansatz.
Kann aus einer Online-Bürgerbewegung eine Parlamentspartei entstehen? Eine neue Form der Basisdemokratie ist durch das Internet möglich. Wir möchten bei den kommenden Nationalratswahlen den Einzug ins Parlament schaffen, um als Bürger eine direkte Stimme im Parlament zu haben. Innerhalb von weniger als 60 Tagen soll aus der Mitte der Bevölkerung eine regierungsfähige Partei entstehen.
Mit diesem hohen Anspruch ging die Partei 3 Anfang Juli mit einer Website online. Bis 16. August sollten sich mindestens 1000 Unterstützer online bereit erklären, ein Minimum von 10 Euro zu spenden und 1600 weitere Unterstützungserklärungen zu sammeln, um eine österreichweite Kandidatur zu ermöglichen. Vorbild der Initiative war Celebant.com, eine Crowdfunding-Plattform, über die Web-User kollektiv CD-Produktionen ambitionierter Musiker und Bands finanzieren. Der Start war nicht schlecht. Innerhalb weniger Tage waren fast 200 Unterstützer gelistet. Einige Medien interessierten sich für das Projekt und deren Berichte brachten weitere Interessierte auf die Partei 3-Website. Im Newsroom der Seite und auf diversen Blogs entwickelte sich parallel eine angeregte Diskussion über Partei 3. Die Idee fanden fast alle Poster interessant und spannend, aber mit Vorwürfen wurde nicht gespart. Die Hauptkritik galt der Tatsache, dass die Initiatoren anonym blieben und nur als Vornamen in E-Mail-Adressen auftauchten.
Ich finde das Projekt prinzipiell sehr interessant, aber um euch Geld zu überweisen, seid ihr mir eindeutig zu anonym. Keine Infos zu euren Personen, Whois-Abfrage per Privacy Protection ausgebotet. Leute, wenn ihr Spenden haben wollt, dann müsst ihr auch greifbar sein. Denn so wie ihr euch momentan darstellt, ist es besser, die Finger von dieser Sache zu lassen.
Anfang August ist das Projekt dann eingeschlafen. Bei gut 400 Unterstützern war man vom Ziel weit entfernt und die Zeit insgesamt wohl doch zu kurz. Leider war es auch nicht mehr möglich, die Initiatoren ausfindig zu machen. Auf etwas andere Art und wesentlich erfolgreicher macht sich Wahlfieber.at, die Schwarmintelligenz der Internet-User, zunutze. Hier werden Wahlausgänge prognostiziert. Die Prognosen basieren aber nicht auf Umfragen, sondern auf einem sogenannten Prognosemarkt.
Prognosemärkte, man nennt sie auch häufig Informationsmärkte, nutzen das Phänomen kollektiver Intelligenz. Es geht darum, dass also das aggregierte Wissen einzelner Höhe bewertet wird als das Wissen einzelner Experten. Und Prognosemärkte sind also sehr gut in der Lage, verteiltes Wissen ihrer Teilnehmer zu bündeln.
Günter Fedler ist Geschäftsführer von BDFnet, der Agentur, die Wahlfieber.at betreibt.
Wahlfieber speziell ist ein öffentlicher Prognosemarkt mit einem rein politischen Themenfokus. Also hier geht es fast ausschließlich um Wahlen. Wichtig vielleicht hier ist der Unterschied zur klassischen Umfrage, zur Sonntagsfrage, die da lautet, was würden Sie wählen? Das ist hier gar nicht das Thema, sondern hier ist speziell wichtig, was meinen Sie, wird das Ergebnis sein? Es geht also nicht um die persönliche Präferenz, sondern es geht um die persönliche Einschätzung.
Das funktioniert wie an der Börse. Die Parteien, Kandidaten oder Ereignisse werden in Aktien abgebildet. Diese Prognoseaktien werden wie auf einem Aktienmarkt gehandelt. Der aktuelle Aktienkurs spiegelt somit die Erwartung aller Teilnehmer über den Ausgang einer Wahl wider. Er ist die Prognose. Als Teilnehmer registriert man sich online in einem konkreten Prognosemarkt und erhält zu Beginn eine fixe Anzahl von Aktien sowie einen virtuellen Geldbetrag, mit dem gehandelt werden kann. Ziel des Spieles ist es, durch gute Prognosen sowie geschicktes Spekulieren den eigenen Vermögenswert zu maximieren. Glaubt man etwa, das liberale Forum sei mit einer Prognose von 5,7% unterbewertet, kauft man die Aktie, treibt damit deren Preis in die Höhe und verkauft erst, wenn man sie für überbewertet hält und damit einen fiktiven Gewinn macht. Da dieser aber ebenfalls virtuell ist, stellt sich die Frage, was die Motivation der 6.900 registrierten User, besser gesagt Händler, ist.
Für mich speziell als Teilnehmer interessant ist der laufende Austausch mit anderen, die am Thema interessiert sind, und dieses Wechselspiel der eigenen Meinung mit dem Kollektiv. Und natürlich ist es auch der spielerische Aspekt eines Rankings. Ich will zeigen, ja, ich habe eine Ahnung, ich verstehe was von der Sache, und da häufig gibt es auch entsprechende Preise.
Und diese will sich so mancher offenbar mit unlauteren Methoden verdienen. Mittels Mehrfachanmeldungen oder gezielt irrationalem Marktverhalten können die Prognosen zumindest kurzfristig beeinflusst werden. Hier gibt es aber eine starke Selbstregulierung innerhalb der Märkte. Das heißt, die anderen Teilnehmer gleichen solche Eingriffe wieder aus. Eine intensive Marktbetreuung ist in jedem Fall notwendig. Das heißt, es gibt Kontrollmechanismen zur Marktentwicklung, Verwarnungen und Sperren einzelner Teilnehmer. Auch Mehrfachanmeldungen werden in der Regel aufgedeckt.
In so umfangreich betreuten Projekten, wie wir es jetzt zuletzt im Herbst in der Schweiz hatten, gibt es dann schon erstaunlich gute Ergebnisse. Üblicherweise wird der Prognoseerfolg mit der durchschnittlichen absoluten Abweichung gemessen, und in der Schweiz war also dieser Wert kleiner 1%. Das ist schon sehr, sehr erfreulich und sehr gut.
Derzeit wird von einer deutschen Universität eine Studie durchgeführt, die den Prognoseerfolg von Wahlfieber.at im Vergleich mit klassischen Umfragen untersucht. Die Anzahl der Teilnehmer, also die Größe des Samples, wie in der klassischen Umfrage, ist es hier nicht, wie sich gezeigt hat. Günter Fedler erklärt, was für das Zutreffen einer Prognose aus einem solchen Markt ausschlaggebend ist.
Ein Prognosemarkt funktioniert nur dann, wenn die Teilnehmer unterschiedliche Kenntnisstände haben. Würden hier die Teilnehmer alle an einem Tisch sitzen und ohne diese alle vom selben sprechen, würden Märkte nicht funktionieren. Und da hilft auch wieder das Medium Internet mit all seinen Vorteilen, was also die Anonymität und auch die ständige Verfügbarkeit betrifft. Was auch wichtig ist, ist eben dieser Aspekt der Dezentralisation. Also dass hier das Thema im Mittelpunkt steht und nicht die Anwesenheit und die gemeinsam in der Gruppe erarbeitete Prognose.
Informationsunterschiede, Dezentralisierung, Anonymität, Zusammenfassen von Meinungen und Wissen, diese Vorteile des Crowdsourcing haben sich auch die Grünen zunutze gemacht und einen Teil ihrer Wahlplakate nicht wie sonst üblich in kleinen Runden mit der Werbeagentur entworfen und ausgewählt, sondern Ideen dafür im Netz gesammelt. Auf dem Weblog eines Grünpolitikers konnten Entwürfe gepostet werden, aus denen mittels einer Online-Abstimmung Gewinnersujets gekürt wurden. Diese werden im Wahlkampf tatsächlich eingesetzt, womit sich die Grünen erstens als innovative Partei positionieren und zweitens eine Menge Agenturkosten sparen.
Ist das eine ausbeuterische Nutzung kollektiver Intelligenz oder intelligente Wahlkampfkostenreduzierung? Die Wahrheit liegt da wohl im Auge des Betrachters. ...1998, als die Österreicher gerade Gefallen daran fanden, ihren Pizzabelag online zusammenstellen zu können und E-Mail nicht mehr mit E-Mail verwechselten, da saß der HTML-Erfinder und Mitbegründer des World Wide Web gerade an einer Roadmap für die Weiterentwicklung des Internets zu einem Semantic Web. Tim Berners-Lee hatte schon damals die Vorstellung, dass Maschinen gespeicherte Informationen nicht nur erkennen, sondern auch die Zusammenhänge verstehen könnten und uns so die oft langwierige Suche nach der richtigen Information abnehmen. 2008 müssen wir uns immer noch mit unsinnigen Suchmaschinenergebnissen herumschlagen. Wann also werden die Maschinen endlich klug sein? Antworten auf diese Frage suchte Marian Unterlugauer in Graz. Dort fanden diese Woche drei Konferenzen gleichzeitig statt, die sich mit Wissensmanagement beschäftigten. Um neue Medien, das Web 2.0 und um das Semantic Web ging es bei den III-Konferenzen in Graz.
Einige Erfolge, so der Computerwissenschaftler Henry Lieberman vom MIT, könne man den Forschern heute sehr wohl zugestehen. Callcenter zum Beispiel funktionierten dank Spracherkennung recht gut. Aber weiterhin seien Computer nicht in der Lage, die für den Menschen verständliche Informationen zu verarbeiten. Was den Maschinen fehle, so Henry Lieberman, sei etwas, das allgemein gesunder Menschenverstand genannt wird.
Ich erinnere mich, dass damals Tim Berners-Lee folgendes Beispiel verwendete. Das Semantic Web sollte es ermöglichen, einem Softwareagenten zu sagen, vereinbare einen Termin für meine Mutter mit einem Arzt, der nicht weiter als 10 Meilen entfernt ist. Dieser Agent sollte dann eine Liste von Ärzten durchforsten, deren Terminkalender mit dem der Mutter vergleichen und darauf basierend automatisch einen Termin festlegen.
Das Problem, so Henry Lieberman, sei aber, dass kein Softwareagent, kein kleines Softwareprogramm darüber Auskunft geben könne, ob die Praxis des Arztes zu Fuß, per Bus oder nur mit dem Auto erreichbar ist. Ganz einfach, weil das Programm dieses Wissen nicht besitzt. Common Sense mag zwar eine Grundlage menschlichen Verstehens sein, nur ein Computer hat davon keine Ahnung. Allgemeine Kommunikationsregeln sind für Menschen beherrschbar. Sie können sich auch aus Slang einen Reim machen. Schwieriger wird es, wenn sie ihren gewohnten Kulturkreis verlassen. In einer derartigen Situation können Analogien behilflich sein, Wissens- und Verständnislücken auszufüllen.
One thing we've been working on also is cultural analogy.
Wir arbeiten auch an etwas, das wir kulturelle Analogie nennen. Sie können unserem Programm die Frage stellen, was ist die Analogie zwischen den Kulturen? Zum Beispiel haben wir eine Wissensdatenbank über brasilianisches Portugiesisch aufgebaut und können den Computer fragen, was ist das Äquivalent von Coca-Cola in Brasilien? Eine Antwort darauf lautet vielleicht Coca-Cola, weil man auch in Brasilien Coca-Cola trinkt. Aber eine überraschendere Antwort wäre ein Getränk namens Guaranara. Das ist ein Getränk, das aus Koffein besteht und mit Kohlensäure versetzt ist. Das Interessante daran, das ist nicht nur ein Getränk, sondern auch ein kulturelles Symbol Brasiliens. Genauso wie Coca-Cola ein kulturelles Symbol für die USA ist, Bier ein kulturelles Symbol. kulturelles Symbol von Deutschland und Tee ein kulturelles Symbol Englands.
Dem Computer mit Hilfe von Software ein wenig menschliches Sprachgefühl beizubringen, haben schon viele Wissenschaftler vor Henry Liebermann versucht. Er selbst arbeitet daran seit den 1970er Jahren. Aber man könnte zu Recht die Behauptung aufstellen, die Vision, den Computer dazu zu bewegen, die menschliche Sprache richtig zu interpretieren, ist im Grunde genommen so alt wie der Computer selbst. Bereits in den 1950er Jahren wurden die ersten Ideen und Konzepte für maschinelle Übersetzungen präsentiert. Zur Zeit des Kalten Krieges versuchten Linguisten, Texte von russischen Wissenschaftlern zu analysieren und sie mit Unterstützung von Software zu übersetzen. Das gelang damals eher recht als schlecht. Trotzdem, so erzählte Karin Sberg-Jones vor 4 Jahren in einem Interview für Matrix, reichten die Methoden zumindest dafür aus, zu erkennen, um was es ging. Wenn der Text richtig war, konnte man noch immer einen professionellen Übersetzer hinzuziehen. Aber niemand erhob damals den Anspruch, der Computer müsse einen menschlichen Diskurs verstehen. Die Anhänger des Semantic Web bezeichnete Karin Sberg als naiv. Sie bezweifelte bis zu ihrem Tod im April 2007, dass es möglich sein könnte, Wissen mit Hilfe von Klassen und Attributen, kurz mit Hilfe von Ontologien, in den Griff zu bekommen.
This all came out of what I'd call people in computer science, and I have to say, many of them I think are very naive. They've not. They don't.
Das alles wird von Menschen behauptet, die sich, wie ich sage, mit Computerwissenschaft beschäftigen. In meinen Augen ist das alles naiv. Die wissen nicht, über was sie da eigentlich reden. Interessant ist doch, dass die ersten Ideen dazu von brillanten Wissenschaftlern aus dem 17. Jahrhundert stammen, von Leuten wie Leibniz. Die suchten nach etwas, das sie universelle Zeichen nannten. Sie hatten die Idee, und das, obwohl sie sich mit Latein herum schlagen mussten. Latein ist alles andere als eine wissenschaftliche Sprache. Sie sagten, lasst uns eine neue Symbolsprache entwickeln, die einfach und klar ist. Wir entwickeln einfache Symbole für das Wesentliche und wenn wir komplexere Ausdrücke brauchen, dann lösen wir das, indem wir mehrere einfache Symbole miteinander kombinieren. Die Art der Zusammenstellung soll die Struktur des komplexen Objektes repräsentieren, über das wir reden wollen.
That we're talking about.
Now, linguists are very, very fond of thinking about the hardest examples.
Linguisten sind besonders stolz darauf, sich die kniffligsten Beispiele auszudenken. Das Problem dabei ist, dass sie damit ignorieren, dass es einfache Beispiele gibt, die sich auch einfach lösen lassen. Menschen wie Sberg-Jones machen Aussagen wie, sie können nie alle Formen des Alltagswissens abbilden, nie allen Methoden gerecht werden, mit denen sich Sprachen erlernen lassen. Das mag stimmen, aber nur weil man nicht alles bekommen kann, bedeutet es nicht, dass man nichts bekommt. Was wir versuchen, ist auszuprobieren, wie weit wir mit unserem Konzept kommen können. Wir versuchen, das meiste davon zu verstehen, was die Menschen sagen und ihre Art, wie sie Sprache benutzen. Unsere Hypothese, sie mag wahr oder falsch sein, lautet, damit können wir schon sehr weit kommen.
And our hypothesis, and it may or may not be true, is that you can get pretty far.
1958, vor 50 Jahren, präsentierte Karin Sberg ihre Doktorarbeit, in der sie ein automatisches Klassifizierungssystem entwickelte. Bis heute ein Klassiker für Computerlinguisten. Heute beschäftigt sich Benno Stein von der Bauhaus-Universität in Weimar mit Klassifizierungssystemen und er gesteht ein, das grundlegende Problem der eindeutigen Klassifizierung von Dokumenten ist bis heute nicht zufriedenstellend gelöst.
Das Internet ist die größte verfügbare Datenbank, nur unglaublich schlecht organisiert. In dem Sinne darf man auch gar nicht auf Datenbank sprechen, sondern eher so auf einen Datenhaufen. Und wenn man was erfahren will, dann ist es im Internet irgendwie drin.
Letztes Jahr nahmen Bruno Stein und sein Team an einem Wettbewerb des amerikanischen Unternehmens Spark teil, die Spark Data Mining Challenge. Die Aufgabe lautete, Wissen über Personen aus dem Internet zu generieren. $50,000 war dem Unternehmen die Lösung wert.
Das ist im unsortierten Fall nicht schwierig. Sie tippen irgendeinen Namen ein und lassen sich von Google die paar Millionen Seiten über diesen Namen geben. Aber damit können Sie noch nicht viel anfangen. Und wenn man das jetzt sortieren könnte, zum Beispiel die Personen, die gleich heißen, aber verschieden sind, auseinanderdividieren könnte, dann ist man schon einen Riesenschritt weiter. Und das war die Spock-Challenge.
Die Suche nach Methoden, mit denen Dokumente eindeutig auch Personen mit identischen Namen zugeordnet werden können, erwies sich als viel schwieriger als auf den ersten Blick angenommen. Software zu entwickeln, die zum Beispiel zwischen Michael Jordan, dem Basketballspieler, und Michael Jordan, dem Statistiker, unterscheiden kann, stellte sich für viele Teilnehmer an dem Wettbewerb als unlösbare Aufgabe heraus. Und selbst das Ergebnis, der Gewinner, Benno Stein und sein Team von der Bauhaus-Universität Weimar, klingt nüchtern betrachtet nicht gerade überwältigend. Nur rund 50% der 100.000 Dokumente konnte den gesuchten 30 Personen eindeutig zugeordnet werden.
Es hört sich nicht super viel an, aber das ist für die Schwierigkeit des Problems, für die Komplexität der Fragestellung ein sehr gutes Ergebnis. Ich glaube, wenn man die Technologie weiter ausreizt, kann man etwas höher kommen. Ich denke 60%. Aber viel, viel besser so, wie der Mensch ist, das sehe ich zurzeit nicht, dass man das schaffen kann.
Während ein Mensch zum Beispiel anhand der Struktur und der Präsentation feststellen kann, ob er sich auf der Website eines Basketballspielers oder eines Wissenschaftlers befindet, gibt es derzeit keine Software, die diese Aufgabe problemlos bewältigen könnte. Eine Methode zu entwickeln, mit der es möglich ist, all jene Dokumente im Netz zu finden, die von und über eine Person Auskunft geben, ist nicht nur schwierig, es ist auch fraglich, ob das wünschenswert wäre. Im besten Fall führt es zu sinnvollen Suchergebnissen, im schlechtesten jedoch dazu, dass man sich im Netz ständig gegenüber Aussagen von anderen zur Wehr setzen muss. Denn nicht nur die Sprache, sondern auch die Blockwartmentalität scheint eine menschliche Eigenschaft zu sein.
Das ist wahr. Das ist wirklich eine Gefahr, also die ich jetzt gerade auch angedeutet hatte. Jemand anders kann was über Sie schreiben und dadurch ein Bild über Sie erzeugen im Internet, was nicht der Wahrheit entspricht. Sehen Sie jetzt im Wahlkampf in den USA, McCain gegen Obama, das Bild, was in den Blogs gezeichnet wird durch die User, die kommentieren über das, was da passiert, das muss sehr wenig mit dem zu tun haben, wie die Personen wirklich sind. Finde ich ein Riesenproblem.
Über die Allgemeinheit lässt sich sagen, sie scheint im Großen und Ganzen auch mit den heutigen Suchergebnissen und Suchmethoden zufrieden zu sein.
Ja, das stimmt. Ich führe das darauf zurück, dass die Menschen sich nicht klar machen, wie zufällig ihr Suchergebnis ist.
Ingenieuren unterstellt man im Allgemeinen Fantasielosigkeit, Künstlern wiederum technischen Sachverstand. Theoretisch müsste also Besseres dabei herauskommen, wenn man Künstler und Ingenieure zusammenspannt. Ob dem so ist, das konnte man in Linz überprüfen. Unter dem Titel Campus werden auf der Ars Electronica seit 6 Jahren Arbeiten von Medienkunststudierenden gezeigt. Heuer ging die Einladung allerdings ausnahmsweise nicht an eine Kunsthochschule, sondern an die Allgemeine Universität Tokio, die älteste und renommierteste Uni in Japan. Vor ein paar Jahren wurde dort ein interdisziplinärer Lehrgang ins Leben gerufen, der zum Ziel hat, die Verbindung von Medienkunst und Technik neu zu überdenken. Junge Ingenieure arbeiten in Tokio mit Medienkünstlern zusammen. Was dabei herauskommt, sind Tarnmäntel, Roboter zum Kuscheln oder eigenwillige Drehorgeln, die durch Seifenblasen immer neue Melodien erzeugen. Die umfangreiche Schau mit dem Titel Hybrid Ego – Towards the New Horizon of Hybrid Art zeigte einige Ergebnisse der Zusammenarbeit von Künstlern und Ingenieuren. Anna Masona hat sich für Matrix die Ausstellung angesehen. Ihren Beitrag präsentieren Birgit Dahlheimer und Nina Strehlein.
Im Innenhof der Linzer Kunstuniversität am Hauptplatz steigen Seifenblasen in den Himmel. Das ist nicht nur was fürs Auge, sondern auch fürs Ohr. Die Seifenblasen kommen nämlich aus einem Musikinstrument besonderer Art. Kurbeln die Besucher an einer schwarzen Box, strömen die schillernden Blasen heraus. Beim Zerplatzen an unterschiedlich langen Kupferstäben erzeugen die Seifenblasen Töne, die klingen wie das Koto, das traditionelle japanische Saiteninstrument. Die Installation Ephemeral Melody, also vergängliche Melodie, ist eine von 25 Arbeiten von japanischen Studierenden der Universität Tokio, die bis Dienstag auf der Ars Electronica zu sehen war. Kuratiert wurde die Ausstellung mit dem Titel Hybrid Ego von Tomoe Moriyama, Professorin für Medienkunst an der Universität Tokio und Kuratorin des Metropolitan Museum of Contemporary Art in Tokio.
The title of Hybrid Ego means changing ourselves.
Mit dem Titel Hybrid Ego meine ich die Veränderungen des menschlichen Ichs durch Technologie.
Seit dem Ende des letzten Jahrhunderts haben Kunst und Wissenschaft im Allgemeinen, besonders aber die Medienkunst, einen dramatischen Wandel durchgemacht. Das hat Auswirkungen darauf, wie wir unseren Körper und uns selbst wahrnehmen. Die Begriffe Kunst und Technologie sind immer schwieriger voneinander abzugrenzen. Deshalb nennen wir die Kunst, die wir hier zeigen, auch Hybrid Art.
As a hybrid art and hybrid ego.
Hybrid sind sie also, die Projekte von über 50 Studierenden, die hier gezeigt werden. An der Schnittstelle zwischen realen und virtuellen Welten, Kunst und Wissenschaft. Riesig ist die Bandbreite der ausgestellten Arbeiten. Sie reicht vom poetischen Seifenblaseninstrument, bei dem die Technik nahezu unsichtbar ist, bis zu Arbeiten, die die Technologie in den Mittelpunkt stellen. Den japanischen Technikstudierenden geht es weniger darum, Kunstwerke anzufertigen, als um die Frage, wie Mensch und Maschine kommunizieren können, auch ohne Bildschirm, Maus oder Tastatur. Und da gibt es durchaus kreative Vorschläge. Das Projekt Haptic Radar nutzt beispielsweise das Prinzip von Fühlern. Ein Stirnband informiert den Träger mittels Vibrationen über Hindernisse in seiner Umgebung. So eine Anwendung kann in Zukunft für Menschen mit Sehbehinderung interessant sein. In der Zwischenzeit bewegen sich erstmal die ARS-Besucher mit geschlossenen Augen durch die Ausstellung. Nebenan kann man ausprobieren, wie sich virtuelle Glasmurmeln in einer Schachtel anfühlen. Beim Projekt Gravity Grabber bekommt man eine Art elektronischen Fingerhut angeschnallt und spielt mit einem Plexiglaswürfel. Per Mausklick werden am Bildschirm Murmeln in die Box gefüllt. Je nachdem, wie viele Murmeln, natürlich nur virtuelle am Bildschirm, in der Box herumkullern, ändert sich real das Gefühl auf den Fingern. Die junge Ingenieurin Shinovo Shiroki:
Wir wollten das Interface so simpel wie möglich gestalten. Es gibt zwar bereits einige Systeme für haptisches Feedback, aber die sind sehr oft kompliziert und teuer. Wir wollten etwas machen, das so einfach zu bedienen ist wie die Spielkonsole Wii von Nintendo. Allerdings benutzt Nintendo nur Vibration, um Dinge fühlbar zu machen. Für uns ist das zu wenig. Deshalb benutzen wir zwei Motoren, die einen dünnen Gurt um den Finger anziehen oder lockern. Auf diese Weise können wir virtuelle Schwerkraft oder virtuelle Masse spürbar machen.
Der Einsatz in Computerspielen liegt bei diesem Gadget wortwörtlich auf der Hand. Eine Anwendung ist für Shinovo aber auch im medizinischen Bereich, etwa bei Operationen auf Distanz, denkbar. Ein konkreter Anlass stand auch bei der Entwicklung der Installation Boxed Ego im Hintergrund. Ein hölzerner Guckkasten verführt den Besucher, in sein Inneres zu sehen. Die Box scheint zuerst leer. Doch beginnt der Besucher zu sprechen, kann er sich selbst von hinten beim in die Box reinschauen zusehen. Alvaro Cassinelli, Assistenzprofessor an der Universität Tokio, erzählt, woher die Idee kommt.
Wir leben ja bekanntlich mit der Tatsache, dass wir unseren eigenen Körper nicht aus verschiedenen Perspektiven ansehen können. Aus alten Kulturkreisen kennen wir aber Berichte von außerkörperlichen oder Nahtoderfahrungen, das heißt, dass Menschen in extremen Situationen oder auch durch Kopfverletzungen ihren eigenen Körper von außen wahrnehmen.
Auf die Frage, ob sich Cassinelli nun eher als Medienkünstler oder als Wissenschaftler sieht, antwortet der aus Uruguay stammende gelernte Physiker ungern. Die Trennung von Kunst, Wissenschaft und Technologie funktioniert für ihn gerade in Japan überhaupt nicht.
Ich habe das Gefühl, dass der Begriff Medienkunst sehr museal verstanden wird, als etwas zum Ausstellen. Das ist etwas sehr Europäisches und existiert in Japan so nicht. Bis ins 20. Jahrhundert gab es das Wort Kunst im Japanischen nicht einmal. Malerei und Bildhauerei galten immer als Handwerk und nicht als Kunst. So gesehen liegt die Verbindung zwischen Handwerk, Kunst und Technologie im heutigen Japan sehr nahe. Heute gibt es in Japan allgemein eine fast kindliche Faszination für Technologie. Das ist vielleicht der Grund, warum es in der japanischen Medienkunst weniger um abstrakte Reflexion als um die Faszination und Spielerei mit Technik geht. In Medienkunst, Wissenschaft oder Technologie getrennte Kategorien scheinen deshalb für Japan nicht wirklich zu funktionieren.
Näheres zur eben besprochenen Ausstellung Hybrid Ego finden Sie auch auf der Ö1 Homepage. Und wie weit die Maschinen sind beim Lesen, Lernen und Informationen verstehen, das können Sie in einem Bericht über die III-Konferenzen in Graz nachlesen, im Matrix-Forum der ORF Futurezone, oe1.orf.at bzw. futurezone.orf.at lauten die zugehörigen Adressen. Sie hörten Matrix, Redaktion Franz Zeller, am Mikrofon war Wolfgang Ritschler. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit elektronischen Amtswegen und ihren Stolperfallen. Der Behördenklick am nächsten Sonntag um 22:30 Uhr, Österreich 1.